Also liebe Frau Professor, sehr geehrter Herr Professor, meine Damen und Herren, Chirurgie des morbiden Übergewichts ist das Thema. Diese Abbildung aus der Leibelarbeit im New England Journal haben Sie schon gesehen. Ich nehme sie noch einmal, weil sie zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Verdauungsorganen und Appetitregulation gibt. Und das ist genau der Punkt, wo wir chirurgisch einsetzen. Nun, Edward Mason, der noch immer lebt, schon ein sehr alter Herr ist, hat die Beobachtung gemacht, wie viele andere auch, dass Patienten, die gastrektomiert worden sind oder subtotal gastrektomiert worden sind, kein Appetitgefühl mehr haben. Und er hat diese klinische Beobachtung in die Therapie des Übergewichts eingebracht und hat sich gedacht, naja, wenn ich eine ähnliche Operation bei Morbid-Adipösen mache, dann werden die abnehmen. Also das spielt schon sehr mit dem Leibel-Paper und den modernen Erkenntnissen zusammen. Damals wusste man natürlich überhaupt noch nicht, warum das gewirkt hat. Aber er hat Anfang der 60er Jahre, also vor etwa 50 Jahren, den Magen-Bypass erfunden. Und diese Methode ist weltweit noch immer die wichtigste und hat eine Renaissance erfahren. Und Sie sehen hier die Verfahren, die wichtigsten, die im Laufe der Jahre entwickelt worden sind, bis zur Sleeve-Gastrektomie oder Magenschlauchoperation vor etwas mehr als 10 Jahren. Die Wirkungsweise wurde falscherweise auf zwei Begriffe reduziert, nämlich Restriktion und Malabsorption. Beides stimmt so nicht. Die Restriktion funktioniert über eine Reduktion des Füllvolumens des Teils des Magens, in den die Nahrung läuft. Also es hat was mit Sättigung zu tun und die Malabsorption hat etwas hauptsächlich mit Exklusion des Duodenums aus der Nahrungspassage zu tun und das hat gewisse andere Effekte, die wir heute immer besser kennenlernen und die im Wesentlichen auch mit der Veränderung der Ausschüttung der Enterohormone zu tun hat. Und die verschiedenen Methoden wirken durch eine Kombination dieser Verfahren, also der Magen-Bypass hat eine deutliche Einengung des Füllungsvolumens zur Folge, aber er schließt auch das Duodenum aus der Passage aus. Die Sleeve-Gastrektomie wirkt vor allem durch die Einengung, aber durch eine beschleunigte Passage durch das Duodenum kommt hier auch ein gewisser Passageeffekt zustande. Also die Dinge sind komplizierter, als man am Anfang geglaubt hat. Was wir wollen mit der ganzen Chirurgie ist, wir wollen die Probleme der morbid-adipösen Patienten durch das hohe Übergewicht, was die Begleiterkrankungen betrifft, durch die Operation absenken, vielleicht sogar in einen Bereich der Normalgewichtigen, aber jede Operation hat ein Risiko und das Verhältnis des Schadens zum Benefit ist ganz entscheidend für die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Form einer Chirurgie, die man ja auch in die Nähe prophylaktischer Operationen stellen kann. Und es gibt bestimmte Einschlusskriterien für diese Operationen, die international klar definiert sind. Bei uns in Österreich BMI 40 plus oder 35 bis 40 mit entsprechender Begleitmorbidität, wie zum Beispiel eines sich ständig verschlechternden Diabetes mellitus, eine gute Information und der Patienten und Bereitschaft der Patientinnen und Patienten hier mitzumachen und auch zu wissen, dass mit der Operation die Therapie nicht zu Ende ist und ein Ausschluss bestimmter Erkrankungen, da fallen aber sehr wenige Patienten hinein. Das operative Risiko muss natürlich auch vertretbar sein. Die präoperative Vorbereitung und Abklärung dieser Patienten ist aufwendig. Es gibt durch das Internet ein hohes Maß an Desinformation, also die meisten Patienten wissen eine ganze Menge, aber eben nicht wirklich über die wichtigen Probleme, die metabolische Abklärung und therapieassoziierte Erkrankungen ist entscheidend, die diätologische Abklärung und später auch Beratung spielt eine ganz wichtige Rolle, Psychotherapie kann notwendig sein, wahrscheinlich eher im Follow-up als am Anfang. Hier geht es aber darum, irgendwelche schwerwiegenden Essverhaltensstörungen zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Es ist kein Ausschlussgrund für die Operation. Und dann kommt die Diskussion der Verfahrenswahl, auch ein wichtiger Punkt. Die Anästhesie muss bereits präoperativ, besonders bei Problempatienten, einbezogen werden und die Bewilligung durch die Krankenkasse, Sie wissen, wir haben ja in Österreich die segensreiche Situation von 9 Bundeskrankenkassen und es wird Sie nicht überraschen, dass fast jedes Bundesland eine andere Bewilligungsstrategie hat. In 3 Bundesländern ist es nicht mehr bewilligungspflichtig, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg brauchen das nicht. Oberösterreich verlangt dafür 6 Monate Psychotherapie, in Wien ist es so in der Mitte, also sehr eigenartig, aber die Kasse macht da, was sie will. Nun, das ist die Magen-Bypass-Operation, Bildung einer kleinen Magentasche, die mit dem Dünndarm verbunden wird. Ein paar Bilder. Professor Dienstl, mein erster Lehrer, hat diese Operation in Österreich eingeführt vor über 30 Jahren, war visionär, damals ist er stark angegriffen worden, aber er hat gut erfasst, dass diese Methode sehr hilfreich ist. Ich kenne einige Patienten, die vor 30 Jahren operiert worden sind, die sind jetzt so über 60 und es geht ihnen, die ich kenne, denen geht es eigentlich ziemlich gut. Sie haben anhaltend Gewicht verloren und kommen mit der Situation nicht schlecht zurecht. Diese Operationen werden heute alle laparoskopisch durchgeführt. Es gibt keine Gruppe von Patientinnen und Patienten, die so profitiert von der minimalinvasiven Chirurgie wie die Morbid-Adipösen, weil die Begleiterkomplikationen wie Wundinfektionen, Platzbauch, Narbenhernie, Pneumonie und Pulmonalembolie signifikant reduziert werden können. Da sehen Sie so ein paar Bilder. Das ist die Dünndarmanastomose, die Fußpunktanastomose, die ja mit einem Stapler gemacht wird. Das ist die Bildung des Magencouches, das ist hier der Magen. Das Abklammern, hier kommt die Andruckplatte eines zirkulären Staplers hinein. Das ist dann die Bildung der Anastomose, da ist der Stapler. Hier wird die Anastomose durchgeführt, hier wird die noch übernäht. Man sieht hier, dass es gut durchblutet, ein wichtiges Zeichen, die Drainage und das Ende der Operation. Die Operationsmethode, die Scopinaro eingeführt hat, ist eine malabsorptive, weil die Gesamtlänge des Dünndarms, der durch die Nahrung passiert wird, nur 2,5 bis maximal 3 Meter sind. Das ist also eine signifikante Verkürzung. Und die biliopankreatischen Säfte münden hier erst in seiner ersten Darstellung 50 Zentimeter vor der Ileozäkalfalte. Und das ist eine Operation, die einzige Operationstechnik, in der wirklich Kalorien weniger aufgenommen werden. Also wenn Sie die Fettmenge im Stuhl messen, sehen Sie, Patienten nehmen das Fett nicht in dem Ausmaß auf, wie sie es zugeführt haben. Das führt natürlich auch zu entsprechenden Nebenwirkungen, die sehr gut behandelt werden müssen und problematisch sein können. Aber diese Operationstechnik ist die, die massivste Gewichtsreduktion, den besten Langzeiteffekt und die beste Diabeteskontrollrate hat, aber zu einem gewissen Preis, der hier gezahlt wird. Das ist eine Modifikation davon, auch eine Verkürzung des Dünndarms funktionell mit einer etwas längeren Schlingenführung und hier bleibt ein Teil des Magens erhalten und hier wird dann das Duodenum mit dem Ilium anastomosiert, deshalb heißt es Duodenal Switch. Das Magenband hat vor 10 Jahren, 15 Jahren eigentlich schon einen sehr vielversprechenden Anfang genommen. Eine Operation, die relativ einfach ist, die nichts am Verdauungstrakt ändert. Man bringt hier einfach um den Mageneingang ein Silikonband, das einen Ballon hat, den man dann aufblasen kann. Also eine relativ simple Sache, schien sehr vielversprechend, hat aber leider eine relativ hohe Misserfolgsrate und da ist er ja in letzter Zeit in den Hintergrund geraten. Und das ist die Operation, die in den letzten 10 Jahren zunehmend eine Rolle gespielt hat, die Magenschlauchbildung, wo hier ein schmaler Teil des Magens erhalten bleibt, der Teil wird entfernt, das ist ein irreversibler Eingriff im Gegensatz zu Magenbypass zum Beispiel, geht laparoskopisch auch gut. Sie sehen, hier wird einfach der Magen abgestapelt und der Teil an der großen Kurvatur wird entfernt. Das ist dann der Teil, der rausgenommen wird und der andere Teil verbleibt. Nun, wenn man über Chirurgie berichtet, dann interessieren einige Ergebnisse. Das erste Ergebnis ist die postoperative Letalität und ich möchte Ihnen hier vielleicht die Österreich-Daten nennen, die wir wissen. Aus dem Jahr 2009, über 2000 Operationen, Übergewichtseingriffe wurden in Österreich durchgeführt, die Letalität war 0,4%. Das ist nicht null, aber es ist in einem Bereich, den wir heute als einigermaßen akzeptabel ansehen, also deutlich unter 1%. Der zweite Punkt, der entscheidend ist, ist die Gewichtskontrolle. Das sind Daten aus der großen Übersichtsarbeit vom Buchwald in JAMA, der hier eine durchschnittliche Reduktion des Übergewichts von 60% gefunden hat in einer sehr großen Anzahl von Publikationen. Und es gibt zunehmend Daten, die auch sich anschauen, was passiert mit den Patienten 10, 15 Jahre nach der Operation. Man sieht hier doch, hier mal an 17.000 Patienten, dass der Effekt doch durchaus anhaltend ist. Das ist der Grund, warum in einer Kostenstudie, die natürlich in Amerika besonders beliebt wird, dann die Chirurgie als kostengünstiger angesehen wurde als eine Vergleichstherapie, die verschiedene andere Maßnahmen beinhaltet hat. Zwei Kollektive, 50 BMI, 40 BMI, das ist die Ziellinie der Chirurgie gewesen, das ist die Linie der konservativen Therapie. Dass dies sehr, sehr gut und professionell gemacht wurde, zeigt sich doch mit dieser enormen Gewichtsreduktion und auch mit dem langsamen Anstieg. Also das geht faktisch erst über 5 Jahre. Das ist an sich eh schon sehr, sehr gut. Bilder aus der SOS-Studie, die zeigen, dass die Gewichtsreduktion bei den operierten Patienten doch anhaltend war, wenn auch wieder ansteigend im Vergleich zur Kontrollgruppe, die allerdings nicht behandelt, sondern nur beobachtet wurden. Ergebnisse der Begleitmorbidität, hier, da gibt es viele Arbeiten, ich habe eine genommen, das sind die kardialen Erkrankungen, das sind die sehr wichtig, auch die Probleme von Wirbelsäule und Gelenken, die sehr viele dieser Patienten haben, die signifikant zurückgehen. Das ist eine rezente Arbeit, nämlich von morgen aus dem New England Journal. Die ersten zwei randomisierten Studien, die die Chirurgie versus medizinische Therapie beim Diabetes untersuchen und hier allerdings im Kurzzeitergebnis Vorteile zeigen. Da wird natürlich Professor Scherntaner darauf eingehen, aber ich finde es nett, dass das gerade jetzt in der Woche erschienen ist im New England Journal. Seine Arbeit aus Schauer, Philadelphia, und das ist die Gruppe in Rom und Francesco Rubino. Und die SOS-Studie hat interessanterweise auch einen Überlebensvorteil für die operierten Patienten gezeigt, im Langzeitergebnis nach 16 Jahren, der dadurch zustande kommt, dass die operierte Gruppe weniger Myokardinfarkte und weniger Karzinome entwickelt hat. Professor Scherndahn hat mir mitgeteilt, dass er weiß, dass hier besonders die diabetischen Patienten den Ausschlag gegeben haben. Das ist eine andere Studie, die Ähnliches zeigt, aus den Vereinigten Staaten von Adams, auch im New England Journal publiziert, also eine Verbesserung der Überlebensdaten nach Operationen. Und da haben Sie jetzt ein Cochrane Review als Evidence-Based Bible, wo Sie sehen, Surgery is more effective than conventional management for weight loss in morbid obesity. Ist nicht schwer, weil conventional treatment bringt bei morbid obesity leider sehr, sehr wenig. Also das wissen wir, dass hier die Erfolgsraten bei der morbiden Adipositas sehr, sehr gering sind. Dementsprechend haben die Operationszahlen stark zugenommen. 2009 Vereinigte Staaten 200.000 Operationen. In Österreich eine Arbeit von 20 Jahren, insgesamt 1.000 Operationen, 73 bis 95. Das ist die Dienstl-Serie von 165 offenen Magenbypässen. Und das ist die Entwicklung, seitdem die Laparoskopie gekommen ist, über 1700 Eingriffe 2006, 2009, über 2000 Operationen, ist mit Abstand die häufigste Magenoperation. Dann kommt sehr lange nichts, bevor die Eingriffe wegen den Karzinomen kommen. Das perioperative Umfeld ist wichtig, wenn Sie sowas betreiben. Sie brauchen viele Leute, die mitarbeiten. Das Präoperative habe ich bereits genannt und das sind so die Spezialisten, die eine Rolle spielen. Psychologie ist wichtig, vor allem so postoperativ. Die Ernährungstherapeutinnen haben eine ganz entscheidende Rolle, auch in der großen Umstellung der Ernährung. Die Metabolik-Experten, ganz wichtig, besonders für die Patienten, die zum Beispiel ein Dumping dann später entwickeln. Das ist wirklich alles andere als einfach, damit gut umzugehen. Das ist perioperativ. Viele dieser Patienten haben Lungenerkrankungen, Anästhesie, sehr wichtig, schwierig zu führen, die Radiologie, Gastroenterologie und natürlich dann auch die plastische Chirurgie für die Reduktionsplastiken der Haut. Was wir im SMZ Ost machen, ist so eine, wir bieten eine Reihe von Operationen an. Die häufigsten Eingriffe bei uns sind Magen-Bypass und Sleeve-Gastrektomie. Das Band eigentlich nur mehr in Einzelindikationen und die biliopankreatische Teilung genauso, hauptsächlich bei Re-Eingriffen, wo wir Komplikationen am gastroösophagealen Übergang verhindern wollen. Das ist so eine Möglichkeit, die ich noch in der Rudolf-Stiftung gemeinsam mit anderen entworfen habe, wie wir versuchen können, aus verschiedenen klinischen Parametern das eine oder andere Verfahren auszuwählen. Wirklich harte Daten für die eine oder andere Methode, für diese Entscheidung gibt es nach wie vor nicht. Wir wissen, dass der Bypass beim Diabetes mehr kann als zum Beispiel das Sleeve oder das Magenband, aber in sehr, sehr häufig ist man einfach angewiesen darauf, die verschiedenen Daten mit den Patientinnen durchzugehen und dann gemeinsam die Entscheidung zu treffen. Mit der Operation ist die Therapie nicht zu Ende. Also man braucht die Ernährungsumstellung, ist oft schwierig für die Patienten, die unterschätzen das. Heparin nach der Entlassung ist wichtig, um eine Pulmonalembolie nachher zu vermeiden. PPIs muss man nach Sleeve und nach Bypass weitergeben durch 4 Wochen. Die Laborkontrollen sind wesentlich regelmäßig, die Vitamine sind ein wichtiger Punkt, besonders Calcium, Parathormon gehört bestimmt, Eiweißmangel kann am Anfang ein Problem sein, Bewegungstraining und dann die Reduktionsplastiken im weiteren Verlauf. Das sind die Ergebnisse von 30 Jahren Übergewichtschirurgie in der Rudolf-Stiftung, habe ich damals zusammengefasst, 1350 Operationen, 0,5% Letalität, ist gut, wenn man denkt, welcher Zeitraum das war. Hier die verschiedensten Verfahren, die zur Anwendung gekommen sind. Das sind die Daten im Donauspital aus den ersten knapp mehr als einem Jahr, haben wir vorigen Herbst zusammengestellt, da waren es knapp 100 Operationen, auch Gott sei Dank ohne wesentliche Problematik. Und das sind die Gewichtsabnahmezahlen aus der Rudolf-Stiftung, wo wir gesehen haben, dass der Bypass am meisten kann, dann das Sleeve folgt und das Band hat damals noch ganz gut ausgeschaut. Wenn man das weiterverfolgt wäre, hätten wir viele Patienten wieder hier nach unten gesehen. Das heißt, das Consensus Paper 2004 aus den Vereinigten Staaten sagt, derzeit ist es so, dass die Chirurgie die wirkungsvollste, eigentlich die einzig sinnvolle Maßnahme bei morbidem Übergewicht ist. Ich denke, entweder man operiert oder man lasst die Patienten in Ruhe, weil sehr viel Erfolg hat man mit anderen Therapien nicht. Inwieweit die Übergewichtschirurgie in der Behandlung des Diabetes eine Rolle spielen wird, auch in anderen Gewichtsgruppen, kann ich nicht beantworten. Wir haben uns sowohl in der Rudolf-Stiftung als auch im Donauspital nicht unter die 35 BMI für die Operation begeben, auch bei einem schwerwiegenden Diabetes. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Applaus